Leute, ich bin selber richtig aufgeregt, weil ich mich so freue. Nachdem wirklich alle Termine meiner Ohrenzeugentour so schnell restlos ausverkauft waren, haben mir ganz viele von euch geschrieben, dass sie traurig waren, weil sie keine Tickets mehr bekommen haben. Jetzt gibt's gute Nachrichten. 2025 wird die Tour mit neuen Terminen verlängert. Natürlich sind ganz viele von meinen Lieblingslocations wieder mit dabei, aber auch viele neue Städte. Dieses Mal komme ich zum Beispiel auch wieder in die Schweiz, ins Saarland und nach Leipzig. Los geht's am 14. September 2025 in Zürich. Danach bin ich in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg, Frankfurt und in Essen. Wenn ihr dieses Mal dabei sein wollt, dann wartet nicht zu lange. Letztes Mal waren die Karten in vielen Städten sehr, sehr, sehr schnell weg. Die Tickets für die neuen Termine der Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr ab sofort auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Danke für eure Unterstützung und ich freue mich schon, euch alle live zu sehen.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und hallo an eine Frau, die gerade eine Dose Red Bull, darf man das sagen?
Nein.
Eine Dose Energy Drink geäxt hat.
Irgendwas Ungesundes auf jeden Fall. Ich bin müde heute, aber ich fühle das Flügelwachstum.
Sehr gut. Also so langsam müssen wir dich wieder hochbringen für diese Folge, weil...
Ja, das muss ein spannender Fall werden, damit ich hier wach werde.
Ja, spannend auf jeden Fall, das kann ich schon mal verraten und auch sehr wütend machend. Vielleicht hilft das auch ein bisschen, weil das kann man, glaube ich, mal kurz revealen. Du hast schon eine Frühschicht hinter dir. Du hast schon Radio gemacht heute.
Ich habe heute schon Radio gemacht, das erklärt die Größe der Augen.
Ja.
Das geht so Richtung Stecknadelköpfe. Oder?
Bisschen in die Richtung geht.
Maulwurf-esk.
So ein Bärchen, was gerade aus dem Winterschlaf erwacht ist.
Jetzt stell mich doch nicht da, wie hier so die letzte Zerrüttete am Mikrofon. Das wird schon.
Ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen schon gesagt habe. Die Leute haben dich bestimmt erkannt. Tanina ist hier.
Sie hat sich
kurz überlegt. Meine liebe Freundin und Kollegin und heute Frühschicht-Radiomoderatorin, danke, dass du da bist. Und ich hoffe, dass Red Bull hält bis Ende der Folge.
Du hast es wieder gesagt.
Oh ja, bitte keine Sachen zuschicken. Danke.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Hallo an die große Fangemeinde. Ich grüße euch.
Wir sprechen heute über einen Fall, den habe ich schon ein bisschen länger auf dem Zettel und habe die Recherche auch schon ein bisschen länger hinter mir. Und als dann das in Magdeburg passiert ist, habe ich kurz überlegt, ob wir über diesen Fall überhaupt jetzt noch sprechen sollen, weil sie es vielleicht ein bisschen komisch anfühlt. Denn
oh, geht das in die Richtung?
Ja, wir sprechen in dieser Folge über eine Amokfahrt mit einem Auto in einer belebten Umgebung, bei der viele Menschen verletzt und getötet werden, darunter leider auch ein Säugling. Und ich fand es ganz interessant, der Fall ist noch gar nicht so lange her und irgendwie habe ich persönlich, nachdem das dann mal ganz groß in den Nachrichten war, gar nicht mehr so viel darüber gehört. Also was ist eigentlich aus den Leuten geworden, aus den Hinterbliebenen, aus den Täter? Und darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Also das schon mal als Inhaltswarnung. Also wenn ihr empfindlich auf dieses Thema reagiert, dann könnt ihr diese Folge natürlich überspringen oder ihr hört sie vielleicht nicht alleine. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Bist du bereit für diesen Fall?
Ja, wird harter Tobak, gehe ich von aus, aber ja, natürlich. Und ich frage mich jetzt auch schon, welcher Fall das ist und ob ich den vielleicht von meiner Festplatte auch schon wieder so ein bisschen gelöscht habe.
Ja, wir können mal gleich drüber sprechen. Wir starten jetzt erstmal rein in den Fall. Der 1. Dezember 2020 ist ein frostiger, aber sonniger Dienstag in Trier in Rheinland-Pfalz. Hier in der ältesten Stadt Deutschlands, direkt an der Mosel, hat gerade die Adventszeit begonnen. Die kleinen Fachwerkhäuser entlang der Fußgängerzone sind festlich geschmückt und leuchtende Weihnachtsbäume stehen vor den kleinen Läden, die den mittelalterlichen Marktplatz säumen. Auch wenn der Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt wurde, sind an diesem Dienstagvormittag viele Menschen in der Innenstadt unterwegs und schlendern über den Hauptmarkt. Einer davon ist der Zahnarzt Dr. Georgius K. Der 45-Jährige hat seine Praxis direkt um die Ecke und nutzt seine Mittagspause, um mit seiner Ehefrau Dimitra, seinem anderthalbjährigen Sohn Vassilios und seiner neugeborenen Tochter Virginia einen Bummel durch die Stadt zu machen. Der Zahnarzt ist stolzer Papa und liebt es, seine Ende September geborene Tochter mit dem Kinderwagen durch Trier zu schieben. Georgios Ehefrau kommt gerade mit ihrem gemeinsamen Sohn aus einem Laden am Hauptmarkt. Die kleine Familie ahnt nicht, was da in wenigen hundert Metern Entfernung gerade auf sie zurast. Nicht weit von ihnen entfernt, ein paar Meter weiter die Brotstraße hinunter, schlendert die 73-jährige Ursula L. mit ihrem 4 Jahre älteren Ehemann Franz Josef durch die Fußgängerzone. Es ist genau 13.46 Uhr, als die freundliche Rentnerin, die alle nur Uli nennen, plötzlich das Heulen eines Motors hört. Nur Sekunden später wird die 73-Jährige von einem schweren grauen Auto erfasst und überrollt. Es ist genau dieser Moment, in dem die Ruhe der weihnachtlich geschmückten Stadt endet. Der graue SUV rast weiter die Brotstraße hinauf, fährt im Zickzack mitten durch die belebte Simeonstraße, die Trierer Fußgängerzone. Quer über den Hauptmarkt am Petrusbrunnen vorbei reißt der Wagen jeden mit, der nicht rechtzeitig zur Seite springt. Metall quietscht, Glas splittert, Menschen schreien. Das hört auch die Frauenärztin Dr. Andrea Steinmetz, die ihre Praxis direkt am Hauptmarkt hat. Die 57-Jährige schaut aus dem Fenster und zögert keine Sekunde. Sofort nimmt die Medizinerin ihre Notfallausrüstung und rennt nach draußen. Noch weiß niemand, was da gerade passiert ist. Überall liegen Verletzte, die Pflastersteine sind voller Blut und Trümmer liegen auf der Straße. Die eben noch ruhige vorweihnachtliche Innenstadt gleicht innerhalb weniger Sekunden einem Schlachtfeld. In ihrer Angst und ihrer Panik haben sich einige Menschen in den Läden versteckt. Andere eilen als Ersthelfer zu den regungslosen Körpern, die hier am Boden liegen. Dr. Andrea Steinmetz ist als Ersthelferin auf dem Hauptmarkt, noch bevor die ersten Rettungskräfte eintreffen. Zusammen mit anderen Helfern versucht sie, die schwerverletzten Menschen zu retten. Zuerst eilt sie zu Dr. Georgios K. und seiner 9,5 Wochen alten Tochter. Der Zahnarzt atmet nicht mehr. Auch das Baby ist schwerst verletzt. Minutenlang versucht Andrea Steinmetz, die kleine Virginia zu reanimieren. Doch für den Vater und für seine Tochter kommt jede Hilfe zu spät. Etwa um diese Zeit, um 13.47 Uhr, geht bei der Polizei der erste Notruf an. Sofort rücken die Einsatzkräfte aus und verfolgen den SUV. In einem der ersten Funksprüche heißt es, ein grauer Range Rover fährt durch die Fußgängerzone und fährt absichtlich Leute an. Hier sind alle Notrufleitungen belegt. Handelt es sich um einen furchtbaren Unfall oder ist das gerade ein Terroranschlag? Das weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Nach rund 1 Kilometer Amokfahrt quer durch die Innenstadt kommt der graue, zerbeulte Land Rover Freelander schließlich vor der Porta Nigra, einem der Wahrzeichen Triers, zum Stehen. Der Fahrer steigt aus und stellt sich seelenruhig neben sein Auto. Während er eine Zigarette anzündet, schaut er sich um. Der Mann weiß nicht, dass eine Polizeistreife bereits auf dem Weg ist. So, und jetzt direkt die Frage an dich. Klingelt es? Erinnerst du dich wieder?
Das Schlimme ist, es gab mittlerweile gefühlt schon so viele Fahrten auf Breitscheidplatz.
Ja.
Nizza fällt mir ein, der LKW da auf der Promenade. Dann hatten wir irgendwann die ganzen Betonblöcke auf unseren Weihnachtsmärkten. Also ehrlich gesagt, das Schlimme ist, es war jetzt irgendwie schon so viel, dass man das gar nicht mehr so richtig auseinandergefummelt kriegt.
Ja, das war bei mir auch so, als ich mich dann irgendwie damit beschäftigt habe und habe gedacht, so ja stimmt, da war was irgendwie Trier. Und ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Trier, auch mit der Tour, auch ich glaube das letzte Mal 2021, also kurz nachdem das passiert ist. Und es ist irgendwie, wie du schon sagst, durch diese ganzen anderen Sachen so weit weggerückt. Ne? Also jetzt gerade wieder Magdeburg, also es passiert so oft, dass man das gar nicht richtig fassen kann.
Ja, und ich muss auch sagen, das war ja hier zu Corona-Zeiten. Mhm. Auch da, ich krieg das gerade nicht zusammengepuzzelt.
Ja. Ich kann ja mal erzählen, wie es weitergegangen ist und wie viele Opfer wir jetzt hier haben in Trier. Es sind nämlich insgesamt 5. Von der 73-jährigen Rentnerin Ursula L. habe ich dir ja gerade schon erzählt. Sie wird als erstes von dem Wagen überrollt und ist sofort tot. Auch ihr Ehemann Josef, genannt Jupp, wird dabei so schwer verletzt, dass er monatelang ins Krankenhaus muss. Ihre Verwandten erfahren erst Stunden später, dass Uli unter den Opfern ist. Als sich die Nachricht über die Amokfahrt in Trier verbreitet, geben nach und nach Familienmitglieder Bescheid, dass sie in Sicherheit sind. Nur Ursula nicht, wie sich ihr Bruder Wolfgang später erinnert. Wir haben so einen Familienchat. Wir haben erst gar nicht gemerkt, dass die Uli nichts geschrieben hat. Es ist uns gar nicht aufgefallen. Erst um 17 Uhr an diesem Tag erfährt Wolfgang am Telefon, dass seine Schwester Ursula unter den Toten ist. Wenige Meter weiter, auf dem Trierer Hauptmarkt, erwischt der Fahrer den 45-jährigen Zahnarzt Dr. Georgios K. und seine Tochter Virginia, die zu diesem Zeitpunkt gerade erst 9,5 Wochen alt ist. Der Zahnmediziner ist ein bekanntes Gesicht in Trier. Eine ehemalige Patientin beschreibt ihn später so. Er war sehr liebevoll, er hat den Kindern beim Arzt die Angst genommen und alles erklärt, was er macht und wie er es macht. Georgios und die kleine Virginia sterben auf dem regennassen Pflaster des Hauptmarktes. Georgios Frau Dimitra und ihr 1,5-jähriger Sohn Vassilios kommen verletzt ins Krankenhaus, überleben aber. Kurz vor der Porta Nigra holt der Fahrer in seinem 1,5 Tonnen schweren Land Rover Freelander die 52-jährige Ariane T. von ihrem Fahrrad. Ariane kommt ursprünglich aus Hamburg und arbeitet als Französisch- und Sachkundelehrerin an einer berufsbildenden Schule in Trier und ist an ihrer Schule sehr beliebt, vor allem bei ihren Schülern, weil Ariane sich besonders für die Schüler einsetzt, deren Versetzung gefährdet ist. Also so eine Lehrerin, die wirklich keinen aufgibt und irgendwie versucht, alle zum Abschluss zu bringen. Die Lehrerin mit den schulterlangen blonden Haaren gilt als sehr naturverbunden. Vor allem liebt sie Bäume. Ariane stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus. Das letzte Opfer an diesem Tag ist die Jurastudentin Katja L., 25 Jahre alt. Auch sie kommt aus Trier und hat 2014 ihr Abi am Trierer Humboldt-Gymnasium gemacht. Katja hat eine jüngere Schwester, die für sie wie eine beste Freundin ist, und sie studiert Jura. Sie hat jeden Käfer auf die Beine gestellt, sich um Menschen gekümmert, um jedes verletzte Tier. Sie wollte eine Familie gründen und eine gute Opferanwältin werden, schreibt ihre Mutter Petra über Katja. Petra, die als Leiterin einer Trierer Kita arbeitet, hat direkt ein schlechtes Gefühl, als sie von der Amokfahrt in der Innenstadt erfährt. In einem Zeitungsinterview erzählt Katjas Mutter: Ich habe an dem Tag, als die Nachrichten kamen, sofort gewusst, dass Katja tot ist. Es ist verrückt zu sagen, aber ich habe es gefühlt. Auch Katja stirbt noch vor Ort.
Also am meisten bleibe ich gerade bei dem kleinen Baby hängen.
Ist so schrecklich, ne?
Also. Ja. Und ich versuche mir vorzustellen, das muss ja das, in dem Augenblick muss ja wirklich das absolute Chaos auf so einem Markt ausbrechen. Da sind mit Sicherheit ganz viele dabei, die wissen erstmal gerade, die haben das mitbekommen oder auch gehört, den Lärm gehört oder vielleicht auch einen Aufprall gehört und können das dann mit Sicherheit erstmal gar nicht zuordnen.
Ja.
Auch wenn es solche Fälle schon gegeben hat. Und dann ist es ja meistens, ich weiß jetzt nicht, wie voll das da war, aber meistens ist es ja doch recht voll auf so einem Markt. Und also ich glaube, da weiß keiner hinter jeder Hütte, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Und stehen ganz viele unter Schock. Also ich stelle mir das sehr chaotisch und traumatisch vor. Und wenn dann noch die Hilfskräfte kommen, die müssen ja auch erstmal die Menschen finden, die da Hilfe brauchen. Also ich stelle mir das völlig wahnsinnig vor.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, man weiß dann in dem Moment überhaupt nicht, was passiert ist, ne? Weil du hörst ja nur irgendwie einen Knall, wenn du das Glück hast, zu den Überlebenden zu gehören, oder siehst vielleicht was aus dem Augenwinkel. Aber das ist vielleicht gar nicht unwichtig. Es hatte ja vorher schon Terroranschläge gegeben zu dem Zeitpunkt. Also deswegen war auch direkt die Verknüpfung bei einigen da, dass man denkt, okay, das muss jetzt Terror sein, weil man das schon irgendwie aus anderen Städten, Breitscheidplatz hattest du ja gerade schon gesagt, oder eben auch aus Nizza gehört hat. Insgesamt sind an diesem Tag über 800 Einsatzkräfte aus Trier und Umgebung im Einsatz. Ganz am Anfang ist eben nicht so ganz klar, ob sich's um einen Unfall oder sogar um einen Terroranschlag handelt, so wie knapp 4 Jahre vorher auf dem Berliner Breitscheidplatz. Davon habe ich ja in Folge 114 erzählt. Und ich finde, das merkt man heute auch manchmal noch, dass du manchmal über Nachrichtenticker dann so Meldungen hast, Auto fährt in Menschenmenge, und dann ist es meistens ein Unfall, weil irgendjemand, keine Ahnung, die Kontrolle verloren hat oder Herzinfarkt, Schlaganfall am Steuer. Aber sofort geht ja bei jedem dieses Rattern los, dass man denkt, oh Gott, das ist schon wieder passiert, ne?
Also ich glaube halt einfach auch wenn man da vielleicht schon ein bisschen angespitzter ist, aber du liest sowas oder kriegst das im Fernsehen präsentiert oder was weiß ich, in den sozialen Medien, dann ist das schon ein bisschen vorgekaut, vielleicht schon eingeschätzt, und dann kommt der Gedanke sofort. Aber ich glaube, wenn du mittendrin in diesem Geschehen bist, also ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich in dem ersten Augenblick auf gar nichts kommt.
Ja. Also in dem Fall ist es so, dass das unter anderem der Terroranschlag von Berlin dazu geführt hat, dass die Einsatzkräfte nicht nur in Trier sich auf solche Situationen besser vorbereiten. Das hat es ja vorher in der Form auch noch nicht gegeben. Und jetzt weiß man, okay, das kann passieren. Erst einige Monate vorher haben sie einen Massenanfall von Verletzten, kurz MANV, trainiert. Und heute wird aus dieser Übung Wirklichkeit. Zuerst verschaffen sich die Rettungskräfte einen Überblick über die Anzahl der Verletzten und über die Schwere der Verletzungen. Diese Vorbesichtigung nennt man Triage und da können wir uns, glaube ich, alle noch dran erinnern. Diese Diskussion mit der Triage gab es ja auch in der Corona-Zeit, ne? Als darüber entschieden werden musste, wer ein Bett sozusagen kriegt, wer beatmet wird.
Also eine Triage hast du eigentlich auch tagtäglich in einer Notaufnahme.
Genau.
Auch da weißt du ja, wenn du da mit dem angeschnittenen Finger bist und sitzt da alleine, du bist nicht sofort dran, wenn dann nicht ein Notfall kommt. Also die Ärzte müssen immer entscheiden, was ist jetzt der Notfall, was ist wichtiger zu behandeln und alle anderen warten. Das ist eigentlich tägliches Business, auch im Krankenhaus.
Genau.
Besonders in der Notaufnahme.
Ja, ich kannte das Wort halt vorher nicht. Ich habe es wirklich das erste Mal in der Corona-Pandemie gehört, dass Ärzte dann Triage machen mussten, entscheiden mussten sozusagen, wer hat Chancen zu überleben. Und so ist es jetzt hier in dem Fall auch. Nach der Einteilung und der Erstversorgung werden die mehr als 30 Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, die bereits informiert sind. Während die Einsatzkräfte sich um die Verletzten und Betroffenen kümmern, senkt sich eine drückende Stille über die Innenstadt. Kein Schreien, kein Weinen ist zu hören. Und auch das Chaos scheint für einen Moment wie eingefroren zu sein. Die Bilder der Opfer wird wohl keiner, der an diesem Tag dabei war, jemals vergessen. Einer der Ersthelfer wird später sagen, es war wie auf einem Schlachtfeld. Mittlerweile hat sich die Nachricht, dass in der vorweihnachtlichen Innenstadt etwas Schreckliches passiert ist, durch die sozialen Medien überall verbreitet. Auch der Bürgermeister von Trier, Wolfram Leibe, ist mittlerweile am Hauptmarkt eingetroffen. Schon kurz danach gibt er vor Ort die ersten Interviews. Wir sehen solche Bilder im Fernsehen und denken, sowas kann bei uns nicht passieren. Jetzt ist es auch in Trier passiert. In der Zwischenzeit hat die Polizei, die direkt nach dem ersten Notruf die Verfolgung des SUVs aufgenommen hat, den Fahrer eingekreist. Der Mann ist mit mehr als 80 km/h im Zickzack durch die Fußgängerzone gerast. Direkt hinter der Porta Nigra hat er den Geländewagen gestoppt und ist ausgestiegen. Jetzt steht er neben seinem Auto auf der Christophstraße, raucht eine Zigarette und empfängt die Polizisten mit einem breiten Grinsen. Diese fordern ihn auf, sich auf den Boden zu legen, doch der Mann reagiert nicht. Schließlich schaffen die Beamten es, den Mann zu überwältigen, drücken ihn zu Boden und nehmen ihn um 13.51 Uhr fest, nur 5 Minuten nach dem Start seiner Amokfahrt. Etwa 40 Minuten später, um 14.34 Uhr, informiert die Polizei via Twitter die Öffentlichkeit darüber, dass der Amokfahrer von Trier in Gewahrsam ist. Sein Name ist Bernd W.
Sagt mir nichts. Ich stehe hier und gucke wie eine Kuh vorm Protonenbeschleuniger.
Ja.
Ich bin selber drüber erschrocken. Ich frage mich gerade, ob das eine Sache ist, die ich mir vielleicht zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in den News zu Gemüte führen wollte.
Ja.
Das ist wie von einer Festplatte gesprochen.
Sollte
mir das was sagen? Bernd W.?
Ich habe ja auch über den Bethler Vergewaltigungsfall in Bielefeld eine Folge gemacht. Und das ist auch in die Corona-Zeit gefallen. Und da habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe noch nie von diesem Fall gehört. Und das hat, glaube ich, wirklich was mit dieser Corona-Zeit zu tun.
Ich glaube das langsam auch. Also Bethel ist natürlich ganz nah
für uns,
uns dran, wo wir hier wohnen.
Ja.
Da ist mir natürlich komplett präsent. Aber bei Trier, verdammt, ich bin ich irgendwie komplett raus aus der Nummer.
Ich finde, man muss an der Stelle nochmal sagen, die Polizisten haben hier sehr, sehr, sehr schnell gearbeitet. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Breitscheidplatz vergleicht, wo Anis Amri nochmal quer durch Deutschland reisen konnte und dann noch nach Italien und so. Also das war, muss man, finde ich, auch mal loben. Ich kritisiere ja sonst auch mal die Polizei, aber in dem Fall muss man sie wirklich loben. Also wirklich nur 5 Minuten, die zwischen Leben und Tod liegen. Und ja, vielleicht mal zurück zu dem Bernd W., den wir gerade angesprochen haben.
Ja, normalerweise, ich sage jetzt mal normalerweise in Anführungsstrichen, ist entweder dann auch der Attentäter, so nenne ich ihn jetzt mal, tot.
Ja.
Oder aber er wird festgenommen, weil er sich irgendwie auch ergibt. Und der steht da ganz locker und raucht sich erstmal eine.
Der steht da und raucht sich eine und sagt nichts. Also das ist auch was Besonderes, weil wenn jetzt so Täter aus irgendwelchen Gründen irgendeine Botschaft senden wollen, dann haben sie ja auch manchmal so ein Manifest geschrieben oder irgendwie sowas. Der sagt einfach erstmal gar nichts. Der raucht und lächelt. Und
also man weiß noch gar keinen Beweggrund, Hintergrund.
Null. Also den Beamten steht ein großer, kräftiger Mann gegenüber. Bernd W. wirkt völlig ruhig. Auf den ersten Blick würde niemand den 51-jährigen Mann für bedrohlich halten. Er trägt einen dunklen Pullover, eine hellgraue Jeans und sportliche Sneaker. Bernd W. hat raspelkurze, graubraune Haare und schaut die Ermittler mit seinen dunklen Augen durch eine schmale Brille an. Ein erster Alkoholtest ergibt kurz nach der Tat einen Alkoholwert von 1,4 Promille. Trotzdem scheint Bernd W. konzentriert zu sein und so beginnt die Polizei noch am Nachmittag mit der Befragung des, ja, man muss jetzt rein juristisch sagen, mutmaßlichen Täters, aber zu dem Zeitpunkt ist relativ eindeutig klar, dass er es ist. Der 51-Jährige gibt an, dass er sich nur in Bruchstücken an die Fahrt erinnern kann. Er erzählt, dass er bereits am Vormittag Alkohol getrunken hat, bevor er dann in seinen silbergrauen SUV gestiegen und losgefahren ist. Aus der Johann-Philipp-Straße biegt er in die Brotstraße ein und drückt aufs Gas. Als sein Wagen dann das erste Opfer Ursula L. erfasst, hält der Fahrer nach eigenen Angaben kurz an. Doch dann steigt er wieder in seinen Land Rover Freelander und fährt einfach weiter. Er hält erst an, als er, wie er es selbst beschreibt, Atemnot bekommt und das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Dort in der Christophstraße wartet er dann seelenruhig auf die Polizei. Ein Motiv können die Ermittler bei dieser ersten Befragung nicht erkennen. Bernd W. wird zunächst in einer Zelle untergebracht. Noch am selben Tag durchsucht die Polizei das Tatfahrzeug. In dem Land Rover befinden sich neben der Kleidung des 51-Jährigen und jeder Menge anderer Gegenstände scharfe Munition, aber keine Waffe. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass Bernd W. aus dem Trierer Stadtteil Zeven kommt und früher als Elektriker gearbeitet hat. Aktuell hat er jedoch weder einen Job noch einen festen Wohnsitz. Zuletzt hat er in dem Auto gelebt, das am 1. Dezember 2020 zur tödlichen Waffe geworden ist. Warum Bernd W. an diesem Tag 5 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt hat, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Während die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat erst beginnen, weicht das Chaos auf dem Hauptmarkt an diesem Abend einem Meer aus roten Kerzen und Blumen. Viele Menschen strömen jetzt in Richtung der Porta Nigra, um ihre Anteilnahme mit den Opfern der Amokfahrt zu zeigen. Noch am Abend der Amokfahrt findet im Trierer Dom ein Gedenkgottesdienst statt. Bürgermeister Wolfram Leibe findet, wie viele Trierer sagen, die richtigen Worte nach dieser schrecklichen Tat. Das ist der schwärzeste Tag Triers seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich kann nicht verstehen, wie jemand auf die Idee kommen kann, mit dem SUV durch die Stadt zu fahren und Menschen zu töten. Am nächsten Tag setzt der Untersuchungsrichter die Vernehmung des Amokfahrers Bernd W. fort. Schnell können die Ermittler zwar ein religiöses oder politisches Motiv hinter der Tat ausschließen, doch eine Antwort auf die Frage nach dem Warum haben sie immer noch nicht. Die Aussagen von Bernd W. sind verwirrend. Der 51-Jährige behauptet immer wieder, dass er das Opfer eines groß angelegten staatlichen Komplotts sei. Er fühlt sich beobachtet und verfolgt. Trotz seiner verwirrten Aussagen wird er zunächst nicht in die Psychiatrie gebracht, sondern bleibt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Wittlich. Die Befragung wird in den nächsten Tagen und Wochen weitergeführt und es wird auch ein psychiatrisches Gutachten angefordert.
Ja, also entweder hat er wirklich mentale Probleme oder er täuscht das vor, aber auch dann würde ich gerne wissen, warum er es getan hat. Also das Warum schwebt ja wirklich ganz groß darüber. Wie haben die denn dann weiter ermittelt?
Ja, die müssen jetzt erstmal gucken, dass sie irgendwie auf andere Art und Weise an Hinweise kommen, weil er selbst nichts sagt. Also die versuchen sich das so ein bisschen zusammenzupuzzeln. Es wird eine 50-köpfige Sonderkommission gegründet, die in den nächsten Tagen und Wochen insgesamt 430 Zeugenaussagen und Videos vom Tattag auswertet. Der Land Rover wird von der Spurensicherung untersucht und Unfallsachverständige werten die Amokfahrt aus. Akribisch versuchen die Ermittler, jedes Detail der Tat zu rekonstruieren. Viele der rund 300 Augenzeugen sind seit der Tat schwer traumatisiert, haben Angehörige verloren oder selbst schwere Verletzungen erlitten. Auch Monate später kämpfen die Zeugen der Amokfahrt noch mit den Folgen, wie eine von ihnen 2021 in einer Doku des SWR erklärt. Für alle, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Stadt befunden haben, wird die Stadt nie wieder normal werden. Ein halbes Jahr später soll dann der Prozess vor dem Landgericht Trier endlich beantworten, was an diesem Tag wirklich passiert ist. als am Donnerstag, den 19. August 2021, das Verfahren gegen Bernd W. beginnt, drängen sich Pressevertreter bereits weit vor Sonnenaufgang. Und Sonnenaufgang ist im Sommer so um 3 Uhr morgens an den Seiteneingang des Landgerichts in Trier. Sie alle wollen sich einen der aufgrund der Corona-Pandemie auf 13 begrenzte Plätze auf dem Zuschauerrang sichern. Sie alle hoffen auf Antworten von dem Mann, der vor wenigen Monaten das Leben von so vielen Menschen für immer verändert hat. Das Polizeiaufgebot vor dem hellen Gerichtsgebäude ist groß. Mehrere Mannschaftswagen sichern die Ein- und Ausgänge des Landgerichts. Neben den Medien betreten an diesem Morgen auch Opfer und Angehörige den Gerichtssaal und nehmen auf den hinteren Rängen Platz. Verfahren Trierer Innenstadt steht auf dem Zettel vor dem Gerichtssaal. Das Wort Amok wird vermieden. Als der Angeklagte Bernd W. zusammen mit seinem Verteidiger in den Saal kommt, sind alle Augen auf ihn gerichtet. Insgesamt 14 Nebenkläger hoffen, nach Monaten der Ungewissheit endlich Antworten zu bekommen und mit dem Geschehenen irgendwie abschließen zu können. Wolfgang, der Bruder des ersten Opfers Ursula L., gehört auch zu ihnen. Er sagt über den Angeklagten: Der hat meine Schwester getötet. Er hat andere Menschen getötet. Er muss hart bestraft werden. Der darf nicht mehr raus. In Handschellen und Fußfesseln nimmt Bernd W. mit gesenktem Blick hinter Panzerglas Platz. Er wirkt angespannt, aber seine Mimik ist regungslos. Der Staatsanwalt liest eine verkürzte Version der insgesamt 79 Seiten umfassenden Anklageschrift vor. Darin heißt es, der Angeklagte habe möglichst viele Menschen töten oder verletzen wollen. Die Tat mit der Waffe Auto sei heimtückisch gewesen. Doch anstatt der erhofften Antworten sagt Bernd W. an diesem Tag nur: Ich will selbst keine Aussage machen, weder zur Person noch zur Sache. Für die Angehörigen und Opfer, die so sehr hoffen, die Tat irgendwie begreifen zu können, ist das ein Schlag ins Gesicht. Doch der inzwischen 52-jährige Angeklagte wird auch den Rest des Verfahrens schweigen. Insgesamt 41 Prozesstage lang. Und so müssen Gutachter, Sachverständige, Ärzte und die mehr als 100 geladenen Zeugen irgendwie versuchen, ein Bild des Mannes zu zeichnen, der in nur 5 Minuten so viel Tod und Leid über die Stadt und die Menschen in Trier gebracht hat.
Und da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt. Also aus ganz vielen verschiedenen Ecken soll sich ein Bild dieses Mannes zusammenpuzzeln.
Ja, und das Interessante ist, dass Bernd W. eigentlich ein Mann ist, der bis zu seiner Amokfahrt ein durch und durch unausfälliges Leben geführt hat.
Der Klassiker.
Ja.
Da ist er wieder.
Also er ist nie vorher mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ja, hat ein einziges Mal nur vor Gericht gestanden und zwar als Zeuge in einem Prozess wegen Totschlags an einem Bekannten von ihm. Bernd wird 1969 in Trier geboren und lebt mit seinen Eltern in einem Einfamilienhaus in Zeven. Das ist ein Stadtbezirk im Südwesten von Trier. Zeven liegt weit weg vom Trubel der Innenstadt und fühlt sich eher wie ein eigenes Dorf an. Und doch ist Bernds Kindheit nicht gerade idyllisch. In seiner Familie gibt es immer wieder Streit. Sein Vater schlägt ihn. Schon als Kind ist Bernd ein Außenseiter, wird gehänselt und ist viel allein. Ein Bekannter aus seiner Jugend beschreibt es so. Sie nannten ihn immer den dicken Bernd. Er war der Typ, der beim Fußball in der Grundschule immer als Letztes gewählt wurde. Sie waren grausam zu ihm. Auch in seiner Jugend bleibt Bernd ein Einzelgänger und hat nur wenige Freunde. Trotzdem schließt er Ende der 80er Jahre erfolgreich eine Ausbildung als Elektroinstallateur ab. Während dieser Zeit führt Bernd ein auf den ersten Blick normales Leben, hat eine Freundin und sogar ein paar Kumpels. Doch schon damals beginnt er eine ganz eigene Sicht auf die Welt zu entwickeln. Immer wieder erzählt er Freunden und Arbeitskollegen, dass er 1973, also als damals 4-jähriges Kind, vom Staat für medizinische Experimente missbraucht wurde. Dabei sei ihm auch eine radioaktive Substanz gespritzt worden, für die ihm heute noch eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet 500.000 Euro zusteht. Das Geld, so erzählt er es, soll bei einem Notar in Trier liegen und er könne es jederzeit abholen.
Deswegen wohnt er auch in seinem Auto.
Ja, da wohnt er ja noch nicht in seinem Auto, aber ja, also es ist halt klar, dass da nicht wirklich was dran ist. Ab den 90er Jahren werden Bernds Wahnvorstellungen und seine Angst, verfolgt und beobachtet zu werden, immer schlimmer und damit auch zu einem Problem in seinen Beziehungen. irgendwann lässt sich, und das finde ich wirklich krass, Bernd W. freiwillig alle Zähne ziehen, What? Weil er glaubt, dass jemand in die Zähne Überwachungssensoren eingebaut hat.
Ach du liebes Wissen. So. Oh nein, oh ich ahne schon was. Jetzt war auch noch dann zu der Corona-Zeit.
Ja.
Mach weiter.
Ja, also da fängt es dann wirklich an, für alle sichtbar zu werden, dass der psychische Probleme hat. Er trennt sich von seiner Freundin, bricht den Kontakt mit seiner Schwester und mit den meisten seiner Freunde ab und zieht zurück in sein Elternhaus zu seiner Mutter. Auch seinen festen Job ist Bernd kurze Zeit später wieder los. Hin und wieder arbeitet er in den kommenden Jahren zwar noch als Elektriker, meistens aber lebt er von Sozialleistungen. Dabei zieht er sich immer mehr in seine Gedankenwelt zurück und entwickelt ein schweres Alkoholproblem. Bernd W. lebt in den Tag hinein und verbringt seine Zeit damit, sich mit Bekannten an einer Bushaltestelle in Zeven zu betrinken. Auch ihnen erzählt er immer wieder von der 500.000 Euro, die ihm wegen der angeblichen Experimente an ihm zusteht. Der Staatsanwalt erklärt später, dass Bernd W. sich in dieser Zeit mehr und mehr in einer, Zitat, Spirale der Aggression und der Wut befindet. Als im Jahr 2010 auch noch seine Mutter stirbt, verkauft Bernd sein Elternhaus. Von dem Erlös lebt er zunächst, weil er hat ja keine weiteren Einkünfte, er ist zu dem Zeitpunkt arbeitslos und kauft sich außerdem den silbergrauen Land Rover, mit dem er später 5 Menschen töten wird. Allerdings bekommt er zu diesem Zeitpunkt immer noch Sozialleistung und darf deshalb eigentlich kein Vermögen besitzen. Darum lässt er den Luxus-SUV auf einen Bekannten überschreiben. Also offiziell gehört er ihm gar nicht. In dem Wagen lebt er auch in den Monaten vor der Tat. Bernds Wahnvorstellungen sind mittlerweile noch schlimmer geworden. Als er gerade mal wieder einen Job bei einer Elektrofirma hat und etwas Geld verdient, kündigt er nach kurzer Zeit, weil er glaubt, dass der Staat ihm noch die 500.000 Euro schuldet, die bei einem Notar auf ihn warten. Am 30. November 2020 fährt Bernd W. dann zu einem Notar in die Trierer Innenstadt, um das Geld abzuholen, das natürlich nie existiert hat. Als er dort abgewiesen wird, bricht für den 51-Jährigen eine Welt zusammen. Er fühlt sich gedemütigt und als Opfer eines Komplotts. Interessanterweise erinnert sich der Notar ganz anders an die Begegnung der beiden. Der Jurist schildert vor Gericht, dass Bernd W. bei ihm nur nach einigen Unterlagen gefragt und auch eine Auskunft erhalten hat, mit der er zufrieden gewesen sein soll. Also der schildert das so, als wäre das alles in bester Ordnung gewesen. Also dieses Geld ist laut diesem Notar überhaupt gar nicht zur Sprache gekommen, was ich auch total spannend finde. Der nächste Tag ist dann der 1. Dezember 2020. Laut den Ermittlern hebt Bernd W. fast alles Geld von seinem Konto ab und sagt einer Bekannten, sie könne sein Auto haben, er komme bald in den Knast. Das ist für die Ermittlung extrem wichtig, diese Aussage. Kannst du dir vorstellen, warum?
Ja, er scheint ja schon was zu planen, eine Tat zu planen.
Ja.
Gut, aber so wirr wie der da, der hat ja offensichtlich einen an der Marmel. Man weiß es nicht, aber ja.
Ja.
Vorsatz dann, ne?
Genau das. Also es geht halt um die Frage, ob Bernd W. seine Todesfahrt durch Trier geplant hat. Er selbst bestreitet das übrigens. Er sagt, das war ganz spontan. Fest steht, am 1. Dezember 2020 fängt er schon vormittags um 11 an, sich mit seinen Bekannten an der Bushaltestelle in Zeven zu betrinken. Keine 2 Stunden später sitzt er dann am Steuer seines Land Rovers mit etwa 1,4 Promille Alkohol im Blut. Jetzt will er sich offenbar rächen für all das, was ihm andere angeblich angetan haben. Seine Fahrt ist, wie er selbst später bei der Polizei aussagt, ein Racheakt an der Gesellschaft. Also bei der Polizei hat er geredet, später dann nicht mehr. Laut des psychiatrischen Gutachters leidet Bernd W. an paranoider Schizophrenie mit bizarren Wahnvorstellungen.
Also auf Schizophrenie hatte ich jetzt auch getippt. Das bildet sich, das kann sich ja auch ganz spontan ausbilden. Mhm. Ich glaube meistens, wenn man jünger ist, aber auch immer im jungen Erwachsenenalter, irgendwie sowas um die Mitte 20 oder so, meine ich mal, gehört zu haben.
Genau.
Da sind ja auch schon Leute verschwunden, über Jahre weg gewesen, die eine Schizophrenie entwickelt haben und eigentlich auch gar nicht mehr wussten, wo ihr Zuhause ist.
Ja, ich habe mir das jetzt mal im Zuge dieses Falles nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Ich hatte jetzt bei Verbrechen von nebenan schon häufiger damit zu tun und dachte, ich will jetzt da noch ein bisschen mehr drüber wissen. Was ich ganz interessant fand, war so ein Beispiel, was ich gefunden habe. Also Schizophrenie bedeutet eigentlich erstmal nur, dass du deine Umgebung anders wahrnimmst als andere Menschen. Also du hast jetzt zum Beispiel heute, glaube ich, ja, eine schwarze Hose an, ne? Und ich denke jetzt, Mensch, die Hose ist schick oder die haben wir zusammen gekauft oder die steht dir gut. Und jemand, der an paranoider Schizophrenie leiden würde, wenn ich das jetzt wäre, dann könnte ich durch diese Hose zum Beispiel davon überzeugt sein, dass du diese Hose angezogen hast für mich als Zeichen, dass ich, keine Ahnung, der Kirche beitreten soll. Also ist jetzt sehr random, aber ne.
Also ich bin total begeistert, dass du drauf gekommen bist, dass ich genau aus dem Grund die schwarze Hose heute anhabe. Du musst mal wieder zur Kirche. Ich möchte mich ganz kurz an dieser Stelle für meinen Ausdruck vorhin entschuldigen, dass der einen an der Marmel hat, aber es ist eine Krankheit.
Ja,
es ist eine Erkrankung.
Genau.
Deswegen... Bitte ordnet das richtig ein.
Genau, es war jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber wir wissen natürlich beide, dass das eine Krankheit ist, für die man jetzt erstmal ja überhaupt nichts kann. Also die Assoziationsketten bei Menschen, die an dieser Erkrankung leiden, sind ganz anders als bei uns. Oft hören Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, Stimmen und nehmen sich selbst als fremdgesteuert wahr. Ungefähr 1% aller Menschen leidet an dieser Krankheit, die nicht heilbar ist. Das fand ich auch krass, dass es so viele sind. Ne? Also es ist ja... Wenn man sich das hochrechnet, sind es auch in Deutschland nicht so wenige. Und ich habe zufälligerweise dazu gerade erst ein sehr spannendes Interview gelesen mit der österreichischen Psychiaterin Adelheid Kastner in der Zeit Verbrechen. Grüße gehen raus an diesen sehr guten Podcast, kennt ihr wahrscheinlich. Grundsätzlich ist man in Deutschland nämlich lange davon ausgegangen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht gefährlicher sind als die Durchschnittsbevölkerung. Aber laut Adelheid Kastner sind Menschen, die an bestimmten Formen der Schizophrenie leiden, zum Beispiel die mit Wahnvorstellungen wie bei Bernd W., eben doch gefährlicher als andere. Zitat, die Wahrscheinlichkeit, dass ein unbehandelter Schizophreniekranker ein Tötungsdelikt begeht, ist 8-fach höher als bei gesunden Menschen, so sagt es Adelheid Kastner in diesem Interview. Wenn dann noch Rauschmittel wie Drogen oder im Fall von Bernd W. Alkohol dazukommen, liegt die Wahrscheinlichkeit sogar 28 Mal so hoch. Also mir ist nochmal... ganz wichtig zu sagen, nicht alle Schizophrenen und vor allem nicht alle psychisch kranken Menschen sind gefährlich, also die meisten von denen nicht. Aber unter bestimmten Voraussetzungen können Menschen, die unter einer Schizophrenie mit Wahnvorstellungen leiden, eben sehr gefährlich sein, so wie Bernd W. Die Gutachter sind sich sicher, dass der mittlerweile 52-Jährige zumindest vermindert schuldfähig und eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Eine der Gutachterinnen sagt in dem Prozess über den Angeklagten, er glaubt, dass oft Dinge getan werden, um ihn zu schikanieren oder zu ärgern. Er interessiert sich am meisten für sich. Das ist auch der erste und einzige Moment im gesamten Verfahren, in dem Bernd W. sich äußert. Wütend ruft er in den Saal, ich glaube, jetzt reicht's so langsam. Danach schweigt er wieder. Also das hat ihm offenbar nicht gefallen, wie da über ihn gesprochen wurde.
Also, dass er egoistisch, rein egoistisch.
Ja, das ist, genau, dass es darum geht, dass, ja, dass es dich die Welt sozusagen um ihn dreht. Und ja, das ist ja eigentlich ein typisches Zeichen, ne? Also, dass sie sich selbst als fremdgesteuert wahrnehmen, dass die hinter ihren Zähnen Überwachungssensoren vermuten, also all dieses andere assoziieren, als das Menschen haben, die nicht daran erkrankt sind.
Ich habe mal just eine Frage. Er hat ja vorher einmal schon an einer Stelle angekündigt und dann komme ich in den Knast.
Ja.
So, jetzt hat er ja sich mit seinen Kumpels getroffen, bevor er in den SUV gestiegen ist und die haben ja zusammen getrunken.
Ja.
Waren die auch vor Gericht? Haben die auch ausgesagt? Hat er, als er gesagt hat, so tschüss Leute, hat er was angekündigt?
Nee.
Da hat er dann nichts gesagt. Da hat er sich nur verabschiedet und ist weg.
Ah, ja. Okay. Also deswegen ist dieser Zeugenhinweis dieser Freundin, zu der er wohl den Tag vorher gesagt hat, du kannst mein Auto haben, ich komme in den Knast, ebenso wichtig für das Verfahren gewesen, weil sonst hat es ja keine klassischen Vorzeichen gegeben.
Und auch im Nachhinein, also da hat man jetzt nicht wie bei Anders Breivik noch ein Manifest online gefunden.
Nee.
Keine Erklärung, nix.
Das macht's halt so rätselhaft in diesem Fall, ne? Und irgendwie auch so.
Ja, so schwierig auf die Spur zu kommen,
ja,
auf jeden
genau,
Fall.
Genau. Und eben auch schwierig, da ein Strafmaß für zu finden, weil man einerseits davon ausgehen kann, dass es geplant war, aber andererseits muss man ja dann auch irgendwie einschätzen können, wie krank war der denn in dem Moment, ne? Also ich verstehe, dass das Leute immer aufregen, dass er dann nochmal so diese Diskussion, ja, der wird ja dann nicht mehr ins Gefängnis gesperrt und bla bla bla, nicht schuldfähig. Also zum einen sollte man vielleicht wissen, dass es auch nicht so schön ist, in der Forensik zu sitzen und man eben meistens auch aus der Forensik eher schlechter rauskommt als aus der JVA, weil da wirst du dann irgendwann entlassen, wenn du in ein normales Gefängnis kommst, aber mit Pech kannst du dein ganzes Leben in der forensischen Psychiatrie bleiben.
Und also ich will ja nicht unbedingt vorgreifen, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, so ein psychiatrischer Gutachter nimmt hier bei diesem Fall möglicherweise einen sehr, sehr großen Stellenwert ein.
Absolut.
Der das einschätzt.
Ja, vor allem in dem Fall, weil es ja so ist, dass das Gericht sich selber vom Angeklagten kein wirkliches Bild machen kann, weil er nichts sagt.
Ja.
Also da sind dann Gutachten viel, viel wichtiger, als die es sowieso schon sind. Insgesamt, das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, dauert der Prozess um die Amokfahrt von Trier fast ein ganzes Jahr. Also die nehmen das wirklich sehr ernst, bis dann am Dienstag, den 16. August 2022, schließlich das Urteil fällt. Bernd W. trägt an diesem Tag ein weißes Hemd. Er sieht deutlich anders aus als zu Beginn des Prozesses. Fast 50 Kilo hat er in Haft abgenommen. Ohne sichtbare Regung lauscht er dem Urteil. Lebenslange Haft bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die Einweisung in eine forensische Psychiatrie für fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen. Damit schließt sich das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Der Anwalt, der die Hinterbliebenen des 73-jährigen Opfers Ursula L. vertritt, sagt zu dem Angeklagten, Sie sind ihr Mörder und ich bin mir sicher, Sie werden Ihre Augen im geschlossenen Vollzug schließen. Also die sind erstmal zufrieden mit dem Urteil, weil härter geht ja auch nicht.
Ich muss da nochmal fragen, weil du weißt das ja mit der lebenslangen Haft. Sind das 14 Jahre oder bin ich da gerade auf dem Holz? Irgendwas ist da doch immer.
Nein, es ist eine ganz beliebte Frage, ein beliebtes Missverständnis. Ja. Es ist so, lebenslange Haft bedeutet erstmal unbegrenzt. Es bedeutet wirklich, niemand weiß, wann es vorbei ist. Wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, das ist halt bei Taten, die eben besonders schlimm sind, kannst du nicht schon nach 15 Jahren das erste Mal einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Das kannst du nämlich bei einer lebenslangen Haft nach 15 Jahren. Und ich glaube, im Schnitt in Deutschland, ich habe es nicht mehr ganz parat, ist die Haftstrafe liegt so bei 19 Jahren ungefähr. Also im Durchschnitt, ne? Da stellen sie dann das erste Mal den Antrag, dann kannst du immer wieder einstellen. Und bei besonderer Schwere der Schuld musst du eben definitiv länger absitzen. Und bei ihm ist es jetzt auch so, bei dieser Strafe ist es dann mit der Unterbringung in der Forensik, da kommst du ja sowieso erst raus, wenn die Gutachter sagen, du bist nicht mehr gefährlich. Also in dem Fall ist es wortwörtlich eine lebenslange Haftstrafe, weil das ist sehr unrealistisch, dass irgendwann Gutachter sagen, jo, der ist jetzt wieder, ne, kann wieder auf die Menschheit losgelassen werden.
Aber ist das nicht schön, wenn ich die Frage so schön doof stelle, kannst du mit deiner Erklärung wieder mal glänzen?
Das ist die Aufgabenverteilung.
Also, ich habe dir diesen Teppich gerne ausgerollt. Eigentlich weiß ich das ja alles.
Natürlich. Also die Aufgabenverteilung ist klar. Ich serviere hier Energy-Getränke.
Und ich tue doof.
Und du tust doof. Ja, das ist perfekt. Es funktioniert schon seit Jahren.
So gefällt mir das.
Also für die Angehörigen ist es natürlich so eine Sache, so ein Urteil kann ja niemals einen geliebten Menschen zurückbringen, das ist vollkommen klar. Aber trotzdem bringt ihnen dieses Urteil vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit zurück. Viele von ihnen leiden auch noch anderthalb Jahre später an den Folgen der Tat. Die Familie und Freunde von Ursula L., also von dieser Rentnerin, vom ersten Opfer, sogar doppelt. Ursulas Ehemann Jupp, der bei dem Autoangriff ebenfalls schwer verletzt worden ist, stirbt 11 Monate nach der Tat an seinen Verletzungen. Der 77-Jährige wollte unbedingt bei der Beisetzung seiner Ehefrau dabei sein und er schafft es tatsächlich auch. Also sie warten so lange auf ihn, bis er aus dem Krankenhaus rauskommt und 3 Wochen nach der Beisetzung stirbt er dann an den Folgen seiner Verletzungen. Die Amokfahrt bleibt auch in den nächsten Jahren ein Teil von Trier. Insgesamt 700.000 Euro an Spenden sind seit der Tat zusammengekommen, um die Betreuung der Angehörigen und Betroffenen zu ermöglichen. Jedes Jahr am 1. Dezember läuten zum Jahrestag um genau 13.46 Uhr die Glocken der Stadt, um an die Opfer von Trier zu erinnern. Am 3. Jahrestag, dem 1. Dezember 2023, erreicht die Betroffenen und die Angehörigen jedoch ein Schreiben, das alte Wunden plötzlich wieder aufreißt. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil nach einer erfolgreichen Revision von Bernd W.'s Anwalt in Teilen aufgehoben. Der Beschluss dazu ist schon am 13. September gefallen und wird ausgerechnet am 3. Jahrestag der Katastrophe öffentlich gemacht. Also da hätte man eventuell drüber nachdenken können, ob es nicht einen besseren Zeitpunkt
gibt. Es ist unglaublich, dass solche Sachen, wie oft ich sowas denke, ne? Muss das jetzt? Hat denn da keiner mal irgendwie nachgedacht?
Ja, ja, also es geht wirklich nur darum, dass die Pressemitteilung sozusagen verschickt wird. Ne? Also die hätte man auch eine Woche vorher, eine Woche nachher verschicken können.
Unglücklich.
Ja, also der BGH zweifelt zwar weder die Tat, den Tathergang noch Bernd W. als Täter an. Was seine Schuldfähigkeit betrifft, sind aus Sicht des Gerichtshofs aber noch Fragen offen geblieben. Laut dem BGH hat das Trierer Landgericht nicht genügend ausgeführt, warum die Strafe trotz Bernd W.s nachgewiesener Schuldminderung so schwer ausgefallen ist. Deshalb soll jetzt ein zweites Verfahren klären, inwieweit der Verurteilte durch seine psychischen Störungen und den Alkohol eingeschränkt war. Im Frühjahr 2024 startet dann der zweite Prozess zu dem Fall am Landgericht Trier. Die Verteidigung von Bernd W. plädiert dieses Mal auf einen Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Für die Angehörigen der Opfer ist das nur schwer zu ertragen. Sie haben Angst, dass die Strafe für den Angeklagten dieses Mal deutlich geringer ausfällt. Ein neues Gutachten bestätigt, dass der inzwischen 54-Jährige unter einer paranoiden Schizophrenie leidet und immer noch akut gefährlich ist. Laut Gutachten hat Bernd W. zwar bei seiner Tat im Dezember 2020 im Wahn gehandelt, trotzdem hat er die Fahrt vorher geplant und wollte sich damit an der Gesellschaft rächen. Also es ist ein interessanter Spagat, ne? Weil irgendwie, wenn man erstmal hört, jemand hat etwas im Wahn getan und gleichzeitig geplant, irgendwie ist es schwer, das zusammenzubringen.
Ich bin froh, dass es Anwälte, Verteidiger, Gutachter und Richter gibt, weil, ja, ich ohne die ganze Ausbildung und du auch nicht, ja, man ist da total hin und her gerissen. Ja. Ich meine, für mich wäre es natürlich klar, wenn ich da Angehöriger wäre von einem Opfer, dann will ich den das Leben lang weggesperrt haben.
Ja.
Aber ja, wenn man sich so anguckt, nur die Fakten, das ist schwierig halt.
Ja. Dieses Mal dauert die Verhandlung in Anführungsstrichen nur 2 Monate und am 4. Mai 2024 fällt dann das zweite Urteil. Das Landgericht Trier verurteilt ihn erneut zu lebenslanger Haft bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und der Unterbringung in der Psychiatrie. Es ist exakt dasselbe Urteil wie im ersten Prozess. Die Angehörigen der Opfer hoffen, dass es dieses Mal dabei bleibt und der Angeklagte nicht nochmal Revision einlegt. Ich wünsche mir mehr Empathie vom Anwalt gegenüber den Opfern und uns Hinterbliebenen, sagt zum Beispiel Wolfgang, der Bruder des ersten Opfers Ursula. Er soll das lassen.
Ja, aus der Sicht von ihm natürlich verständlich, aber es ist klar, wenn sich die aus juristischer Sicht die Möglichkeit ergibt, da weiter zu kämpfen für seinen Mandanten, natürlich macht ein Anwalt das.
Genau.
Völlig also, klar.
Er lässt es nicht, ist aus deren Perspektive, wie du schon sagst, nachzuvollziehen, weil sie haben sich ein anderes Urteil erhofft und haben nochmal genau dasselbe kassiert. Also 4 Tage nach dem Urteil legen die Verteidiger von Bernd W. auch gegen das zweite Urteil Revision ein. Ob diese Revision Erfolg hat, steht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fest. Das Urteil ist also Stand jetzt noch nicht rechtskräftig. Bernd W. sitzt währenddessen in der geschlossenen Abteilung einer forensischen Klinik in der Nähe von Koblenz. Für die Opfer und Angehörigen seiner Todesfahrt ist der Fall also immer noch nicht abgeschlossen. Zum 4. Jahrestag der Tat, am 1. Dezember 2024, wird mitten in der Trierer Innenstadt eine Gedenkstätte für die Opfer eingeweiht. 6 jeweils 2,80 Meter hohe Bronzestelen in einem Kreis angeordnet. Jede steht für eines der Opfer. Die Rentnerin Ursula, ihr Ehemann Franz Josef, der Zahnarzt Georgios, seine neugeborene Tochter Virginia, die Lehrerin Ariane und die Studentin Katja. Der 7. Platz im Kreis ist leer geblieben. Die Leere soll für den Verlust und die Trauer der Angehörigen stehen. Die Angehörigen haben sich ganz bewusst dafür entschieden, die Gedenkstätte mitten im Herzen der Stadt aufzustellen und nicht zum Beispiel auf dem Friedhof oder in einem Park. Und wieder läuten an diesem Jahrestag um Punkt 13.46 Uhr die Glocken in Trier. Die Tat ist Teil der Geschichte der Stadt geworden. Für viele, die an diesem 1. Dezember 2020 einen geliebten Menschen verloren haben, ist das ein Teil der Verarbeitung. Petra zum Beispiel, die Mutter der getöteten Katja, konnte die Trierer Fußgängerzone nach der Tat 1 Jahr lang nicht mehr betreten, weil der Schmerz einfach zu groß war. Sie sagt damals der Rhein-Main-Zeitung, für mich ist jeder Tag schwarz. Noch heute brennt im Garten von Katjas Familie Tag und Nacht in einer Laterne eine weiße Kerze.
Ich finde diese Gedenkstätte ganz toll. Mhm. Und dass da wohl offensichtlich auch auf die Angehörigen gehört wurde, was deren Wunsch ist, wo die aufgestellt werden soll.
Ja.
Ich vergleiche das nämlich jetzt gerade mit der Tragödie der Love Parade in Duisburg. Mhm. Da ist diese Gedenkstätte ja wirklich auch an diesem Treppenaufgang, wo viele versucht haben, in diesem Gedränge noch irgendwie sich da rauszubewegen. Und ich weiß, dass das damals da eigentlich keine Gedenkstätte geben sollte. Und die Eltern der Verstorbenen haben gesagt, wir trauern hier. Hier ist unser Kind das letzte Mal gewesen. Hier fühlen wir das.
Ja.
Hier wollen wir sein. Das kann man, finde ich, schon nachvollziehen.
Ja.
Zwar nicht in Gänze verstehen, aber das ist Angehörigen offenbar sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Eben, dass es überhaupt eine Gedenkstätte gibt und auch wo die ist. Man sieht es ja auch am Straßenrand, da wo jemand ums Leben gekommen ist, da stellen Angehörige ein Kreuz auf oder was auch immer. Weil da waren die das letzte Mal noch lebendig. Also das höre ich dann immer wieder so.
Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, es geht ja auch um Präsenz zeigen an so einer prominenten Stelle, dass man zeigt, ganz bewusst, ihr seid Teil der Stadtgeschichte und wir werden euch nicht vergessen. Ich glaube, das kann auch Trost spenden. Mich hat das an ein Negativbeispiel erinnert. Du kannst dich daran erinnern, das ist jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange her. Wir haben eine Folge gemacht über das Oktoberfestattentat.
Ja.
Und da hat es ja Jahrzehnte gedauert, bis es überhaupt eine Gedenkstelle gab an der Theresienwiese. Die ist erst vor einigen Jahren gebaut worden. Und deswegen kann man schon, ja, bei aller Schrecklichkeit Trier so ein bisschen als positives Beispiel zeigen, wie man mit Angehörigen auch umgehen kann. Weil ich habe ja in Folge 114 über den Breitscheidplatz-Anschlag mit einer Betroffenen gesprochen und die hat mir erzählt, dass es eben so ein furchtbarer Kampf war für sie, überhaupt auch anerkannt zu werden, weil sie nicht körperlich verletzt wurde, sondern nur seelisch, in Anführungsstrichen nur seelisch verletzt worden ist. Und dann überhaupt nachzuweisen, dass man ein Geschädigter oder eine Geschädigte ist, dass einem Geld ein bisschen wenigstens nur zugesprochen wird für die ganzen Nachbehandlungen, die du da brauchst. Also da hat sie gesagt, das war eigentlich mit noch das Allerschlimmste dieser Kampf, weil man sich immer so als Bittsteller fühlt und nicht anerkannt, weil man ja sowieso schon voller Schmerz und Trauer ist und dann rennst du da gegen so einen Behördenapparat, der sagt, naja, was wollen sie mal, müssen ja erstmal alles hier nachweisen. Und wo ist hier Passierschein A38? Also so dieses, ne?
Nein, das Psychische, das ist halt wirklich auch schwierig. Du kannst nicht mehr arbeiten gehen. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Da bin ich auch wieder bei der Love Parade. Da war ja nun mal auch laute Musik und so weiter. Und das war jemand, der war halt Jahre später noch so weit traumatisiert, der konnte mit seiner Familie auf keine Kirmes gehen.
Ja.
Weil es war da eng, es war Menschengewusel und es war auch diese treibende Musik von den einzelnen Fahrgeschäften. Das hat den so getriggert. Mhm. Der betritt keine Kirmes.
Ja.
Kein Gelände.
Ja.
Und über Jahre nicht.
Ja, das hat die Nina mir in Folge 114 auch erzählt. Das sind dann ganz kleine Dinge, wo man vorher gar nicht weiß, dass die das sein könnten, die einen stören. Also bei ihr war es zum Beispiel so Klappergeräusche, weil dieser LKW geklappert hat, als der auf den Breitscheidplatz gefahren ist. Und das holt dich dann Jahre später teilweise noch raus. Das können Gerüche sein, Geräusche, Empfindungen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, Nina hat mir jetzt neulich geschrieben und hat gesagt, dass es jetzt das erste richtig schöne Jahr für sie war seitdem. Oh. Es hat mich total gefreut und dass ihr das auch echt geholfen hat, in der Folge darüber zu sprechen. Also ich glaube, auch Menschen, die nicht verletzt sind auf den ersten Blick, können sehr schwer verletzt sein. Und so war es in dem Fall auch, dadurch, dass das ja eben in einer vielbevölkerten Innenstadt passiert ist und viele Leute das auch einfach gesehen haben. Ne? Und das macht ja auch was mit dir, wenn du Menschen sterben siehst aus nächster Nähe.
Ja.
So. Also ja, das war so ein bisschen für mich die Zielsetzung in Anführungsstrichen dieser Folge, die Geschichten der Opfer auch etwas zu erzählen, zumindest anzureißen, weil man sehr wenig über die findet. Also man findet viel über den Bernd W., über den Täter, was ja auch nachvollziehbar ist, weil man ja auch verstehen, warum der sowas gemacht hat.
Und mit Sicherheit auch viel über das Vater mit seinem kleinen Baby.
Mhm.
Das wird mit Sicherheit dann auch noch erwähnt, aber viel weiter geht's dann ja auch nicht.
Genau, und das war für mich so ein bisschen einer der Gründe, warum ich mich für den Fall entschieden habe. Und eben auch, dass ich genau das gleiche Phänomen hatte wie du.
Ja.
Dass ich gedacht habe, ja, irgendwie Trier, ich hatte keine Bilder im Kopf.
Ich wollte es gerade sagen, ich kriege auch die ganze Zeit immer noch kein Bild. Aber ehrlich gesagt, ich will auch gar kein Bild.
Ja, also ich werde natürlich einige Bilder, nicht die allerschlimmsten, auch bei Instagram und bei Facebook zu dem Fall posten, damit man eine Vorstellung davon bekommt. Aber Breitscheidplatz zum Beispiel wusste ich sofort, wo ich war, als ich davon gehört habe.
So. Kann das nicht endlich mal aufhören mit diesen Fahrten da, ob da jetzt ein Betonklotz steht? Ich weiß noch, als die dann aufgestellt wurden, jetzt sind wir jetzt hier in Klein-Gütersloh. Mhm. Ist ja genauso wie die Trierer, haben ja auch gesagt, ja, aber das passiert ja nicht hier. Ja. Also ich würde jetzt auch in Gütersloh auf den Weihnachtsmarkt gehen und würde sagen, das passiert bestimmt nicht hier. Aber so ein kleiner Betonklotz, also der hält doch kein LKW ab, SUV vielleicht. Aber wenn da einer reinbrettern will mit Vollgas.
Ja, man hat ja jetzt auch bei Magdeburg gesehen, die hatten ja Betonklötze da stehen und dazwischen halt eine Lücke, wo man dann durchfahren
Groß
konnte.
Groß genug.
Ja, also das sind halt Sachen. Ich glaube, die totale Sicherheit gibt's, glaube ich.
Nee, wäre toll, wenn wir das jetzt den Leuten mit auf den Weg geben können oder uns auch selber. Macht es so und so und so, dann kann euch das nicht passieren. Das gibt's halt einfach nicht.
Nein, das gibt's nicht. Ich finde, das Einzige, glaube ich, was man da so rausziehen kann, ist, dass man dann denkt, okay, live life to the fullest eigentlich, ne?
Eigentlich das kann
ja
noch.
Ja, oder was auch immer ihr trinken mögt oder einen Energy Drink. Also das kann ja eigentlich nur die Konsequenz daraus sein, weil sich zu Hause einschließen ist ja auch blöd.
Nee, das also, kann es auch nicht sein.
In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Wenn ihr mehr von Tanina hören wollt, Tatort Krankenhaus.
Wenn Ärzte Fehler machen, demnächst übrigens auch in Buchform.
Das wollte ich dir fragen.
Mit 9 Folgen und auch ein paar aus unserem Podcast. Das Buch lässt sich schon vorbestellen. Es heißt, wenn Ärzte Fehler machen.
Ah, guck mal. Mhm. Also das ist ja...
Im April kommt's.
Also Podcast.
Ja, ich muss gleich auch noch ein Kapitel schreiben. Das muss gleich los.
Also Podcast, Buch, das kommt mir alles bekannt vor.
Ja, wandere in deinen Fußstapfen. Die sind sehr, sehr groß, ach, aber Gott. Ich tapse so langsam hinterher.
Ja, also ne, ihr könnt dann ja bald nicht nur hören, sondern auch lesen. Und diesen Podcast, also Verbrechen von nebenan, ich weiß ja, ihr seid vielleicht ganz verrückte Mäuse und wollt unbedingt jetzt direkt weiterhören. Das könnt ihr, falls ihr es bis zur nächsten Folge nicht mehr aushaltet, könnt ihr die euch jetzt schon auf RTL Plus Podcasts anhören, falls ihr das nicht sowieso schon macht. Da gibt es nämlich die Folgen von Verbrechen von nebenan immer 2 Wochen früher.
Und kostenfrei.
Und kein Abo, genau. Das heißt, da könnt ihr jetzt schon die nächste Folge hören. Ihr könnt aber natürlich genauso gut bei der Plattform eures Vertrauens weiterhören. Das wollte ich nur gedroppt haben.
Ja, oder zwischendurch Tatort Krankenhaus, weil wir sind ja wöchentlich.
Sehr schön.
Zum Zeitüberbrücken.
Danke, dass du da warst, Tanja, trotz Müdigkeit. Und
jetzt bin ich wach, jetzt können wir noch einen machen.
Jetzt machen wir noch einen. Nee, du musst ja jetzt noch Kapitel fürs Buch schreiben.
Richtig,
also,
dass du mich erinnerst.
Zurück an den Schreibtisch und danke für deine Zeit.
Ich danke sehr. Schöne Grüße von mir an alle.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.